Ja, vielen Dank für den interessanten und erhellenden und zugleich beängstigenden Vortrag. Und ich würde vorschlagen, wir gehen gleich in Diskussion rüber, ohne Pause diesmal. Und wenn es die ersten Meldungen gibt, können wir gleich anfangen. Ich sehe da schon eine, ja.
Was Ihr Schlusswort angeht, völlig Ihrer Meinung, das sehe ich auch so. Aber ich bin nicht ganz einverstanden mit der Anlage Ihres Aufsatzes. Also die Grundstruktur teile ich, Ihre Erkenntnis halte ich durchweg für richtig. Aber die politische Konsequenz müsste etwas anders sein. Denn es ist richtig, dass der Islam, etwa nehmen wir an, Erdogan etwa eine politische Ideologie verfolgt, die Sie gerade beschrieben haben, die in etwa strukturell äquivalent ist dem, was wir im Abendland konservativ, extrem reaktionär, nationalistisch und so weiter. Ja. Teilweise sogar ein bisschen nach. Also das, was Sie beschrieben haben, was Erdogan sozusagen im Formloser in Europa macht, das ist der Erdogan in der Türkei. Aber in der Türkei hat er 50% mit wachsenden Stimmenanteilen. Und ich halte das für eine sehr bedrohliche Entwicklung.
Gebe ich Ihnen recht.
Aber als Ding in Deutschland, Erdogan, wird man für einen Rassisten erklärt, wie es mir im Kritiknetz immer wieder passiert. Und zwar von Linken, nicht von Rechten. Es gibt ganz viele Linke, die jede Kritik an islamischen Herrschaftsformen, an Erdogan und so weiter, als einen rassistischen Ausfall gegen eine fremde Kultur definieren. Es gibt ganz viele Linke, die selber rechts denken, obwohl sie sich für links halten. Das heißt, den Respekt vor der fremden Kultur lehren, als sei die fremde Kultur so etwas wie ein autopoetischer Organismus, den man zu akzeptieren habe und nicht ein gewalttätiges Herrschaftssystem wie unseres auch und vielleicht sogar noch viel gewalttätiger. Und als hätten wir als kritische Individuen nicht die Pflicht, diese Herrschaft da genauso entschieden zu kritisieren, wie wir die Herrschaft hier entschieden zu kritisieren. Und ich glaube, wenn wir so einen Ansatz verfolgen, wie Sie es machen, müssen wir das auch wirklich tun. Also wenn wir Rohrmoser kritisieren und Benoit kritisieren, dann müssen wir zeigen, dass Erdogan der Benoit in der Türkei ist. Ja? Dass er ein Rassist ist wie Benoit.
Ja, das wäre nur ein anderer Vortrag.
Man muss es in dem Text selber machen. Ja? Dass diese Aufteilung, die wir haben, wie etwa Bier, die immer fährt, oder die Süddeutsche, die fährt, ja? Jede Kritik am Islam als Rassismus zu denunzieren, aber auf rassistische oder rechte Deutsche, ja? Also wie Sie das gerade gemacht haben. Und darüber kann man hier schreiben, das ist ja auch alles wichtig, das dürfen wir auch, dafür werden wir auch gelobt. Schreiben wir das selber über Erdogan, ja? Dann kriegen Sie nicht die Kinder verbracht.
Ja, aber wollen Sie mir jetzt vorwerfen, dass ich keinen Vortrag über Erdogan gehalten habe?
Also, im Schlusswort kommen Sie auch darauf, aber vorher haben Sie zu oft darauf hingewiesen, dass die Islamkritik in Europa, da haben Sie zum Teil recht, Sarrazin, es gibt eine rechte Islamkritik in Europa, Sie haben aber nicht darauf hingewiesen, dass es auch eine ganz andere Islamkritik gibt. Und dass diese ganz andere Islamkritik, etwa die Kritik der Frankfurter Schule am Islam, wenn es die überhaupt noch gibt, Habermas, solche Leute machen keine Kritik am Islam. Er kam sogar kürzlich aus dem Iran zurück und fand, dass der Iran sehr fortschrittlich sei und hochtolerant. Ja? Und dass man sich sehr irrt im Iran. Das ist also moderne Frankfurter Schule, die hier eigentlich gar nicht ist, ne? Also die nur noch den Namen der kritischen Theorie gehalten hat. Aber macht man aus dem Geist von Horkheimer eine Kritik am Islam, ja, an islamischen Herrschaftssystemen, dann kann es passieren, dass man in der Bundesrepublik Deutschland von solchen Herren wie zum Beispiel von Honeck und Habermas für rechts erklärt.
Gut, was soll ich Ihnen jetzt darauf entgegnen?
Also, darf ich erstmal darauf antworten?
Ihr wirklich politisch so verhält, dass Aufklärung betrieben wird. Auch so, wie Sie Aufklärung über Hormoser machen, auch Aufklärung über Erdogan machen. Schließlich wäre das sehr gut.
Ja, also, was soll ich Ihnen darauf antworten? Ich kenne, also ich wurde schon oft genug selber als Rassist und Islamophob und alles Mögliche beschimpft. Das ist mir relativ wurscht, wenn die Leute,
die informiert sind. Es geht
Aber lassen Sie noch erstmal ausreden,
ja,
bitte.
Aber ich glaube, ich habe ja, wie gesagt, keinen Vortrag über Erdogan gehalten. Mir geht es erstmal, mir ging es darum, die Wurzeln des metapolitischen Denkens auch in der deutschen Reichstradition nochmal aufzublättern. Und was ich vom Islamismus halte, können Sie sich, glaube ich, nach dem Vortrag sehr deutlich denken. Und ich halte also das muss man sich nicht denken, ich kann das mal klipp und klar sagen, ich halte den modernen Islamismus tatsächlich für eine Bewegung, die im Prinzip das nachvollzieht, was in Europa der Faschismus getan hat.
Die Verbindung zwischen Hitler zum Beispiel.
Und wenn wir in die Texte gucken, also beispielsweise die Texte von Kutub, und das ist in meinen Augen sehr stark runtergefallen in den ganzen Debatten um diese sogenannte ägyptische Revolution. Das sind Texte, die auch sehr analog zu Texten, die in Europa in der gleichen Zeit geschrieben wurden, funktionieren. Okay, war jetzt aber tatsächlich nicht mein Vortragsthema. Und was ich Ihnen versuche anzubieten, ist, beide Gegner zu erwischen. Weil es nicht sein kann, und ich sehe diese Entwicklung mit Grauen, dass als Reaktion auf den Islamismus, auf die Herausforderung eines radikal-konservativen Islam, jetzt das Gleiche in christlich betrieben werden soll.
Das ist ein Zusammenspiel zwischen beiden.
So. Und da baue ich auf eine glasklare Aufklärung letztendlich, die eben jede religiöse Position in der Politik angreift. So, und das mache ich dann aber eben nicht nur bezogen, und selbstverständlich gibt es rassistische Islamkritik, schauen Sie sich politically incorrect an. Also bei allem pro-israelischen Bohai, den die da veranstalten, das ist eine ganz widerwärtige Website. Ne? Also
mal die Politik der so. Zeit an.
Also, und insofern, also ich kann Ihnen das nur anbieten, ich versuche sozusagen beide zu erledigen.
Ich kann dann einen Veranstaltungshinweis geben, es ging ja heute um die Rechte in Deutschland oder die Genese dieser bestimmten Denkformen. Wir veranstalten, also von Assoziation Kritik, am 13.07. spricht nochmal Stefan Grieger zum Iran. Hier vielleicht. Und vielleicht genau auch der in der Tradition einer Frankfurter Schule, der auch eine Kritik am Islamismus betreibt.
Ich kann das sogar noch so weit sagen, dass ich das dem Islamismus sogar regelrecht persönlich nehme, dass ich denke, man kann es ihm verdanken, dass diese ganze mythische Scheiße, die eigentlich jahrzehntelang weggeräumt wurde, jetzt wiederkehrt als Antwort.
Ja?
So, eine Sache, weil wir Sarrazin noch hatten, in einem Punkt unterscheidet sich Sarrazin allerdings ganz wesentlich, nämlich darin, jemand, der schreibt, dass eine Gesellschaft sich selbst Objekt ist, ist kein Konservativer. Sarrazin ist in sehr vielen Dingen tiefer Sozialdemokrat. Ja, er greift aber bestimmte Endzeitdebatten auf. Werbeblock, ne? Steht alles da drin, empfehle ich sehr, gutes Buch. Die definitiv aus dieser Tradition kommen. So, aber jetzt haben sich noch andere gemeldet.
Da gab es noch eine Meldung?
Ja, ich habe zweieinhalb Fragen. Die erste Frage betrifft das, was mich irgendwie schon lange interessiert und dass ich, wozu ich jetzt endlich mal komme, das zu fragen, nämlich betrifft die gesellschaftliche Bedeutung, also das Gewicht, das dieses metahistorische, eben, also in seiner also religiös fundierten Ausprägung metahistorisches Denken heute hat und auch damit hat. Ich denke dabei jetzt erstmal nicht an den Islamismus. Und also in historischer Bedeutung würde mich sozusagen interessieren, wie du das gewichten würdest, also dieser völkische Gedanke und dieser Reichsgedanke, was, also jetzt mal so ganz knapp gefragt, was da sozusagen wichtiger und auch heute bezogen. Also ich denke immer sowas wie, zum Beispiel schwulenfeindlich kann man auch sein, ohne dass man das irgendwie religiös fundieren muss. Oder über die Shoah kann man auch hinwegsehen, ohne dass man das religiös fundieren muss, einfach irgendwie dem Glauben an was nicht, Wirtschaftswachstum, Fortschritt, Staat, was auch immer. Vielleicht sind das ja auch Begriffe, die irgendwie sozusagen heute auch fast schon so eine metahistorische Dimension haben. Also anschließend würde ich Sie, glaube ich, bitten, sowas wie, also einfach dieses Religiöse von diesem metahistorischen Denken nochmal abzugrenzen, also zu definieren, was ist was. Und was mir auch so ein bisschen unklar geblieben ist, ist dein Autoritätsbegriff. Also ich, wenn du den verwendest, das habe ich immer so gedacht an sowas wie einen Führer oder so. Und ich Ich denke aber, dass doch auch ganz andere Größen irgendwie auch den Charakter von Autorität haben können. Zum Beispiel eben, was ich die Volksgemeinschaft oder also irgendeine Entität, der dann sich eben unterordnet, da fände ich zwangsläufig auch sowas wie wie den Führergedanken oder so hinauslaufen muss. Also was genau meinst du mit Autorität? Oder was meinen die Leute, über die du sprichst, mit Autorität?
Also ich fange mal hinten an, dieser Begriff der autoritären Herrschaft, mit dem ich hantiere, ich versuche das ja alles relativ eng an dieser geistesgeschichtlichen Strömung eben des neuen Nationalismus oder der sogenannten konservativen Revolution, des Faschismus und der heutigen neuen Rechten zu verhandeln. Und dort hat man in den 20er, 30er Jahren den Gedanken des neuen Staates entwickelt, der im Prinzip die Blaupause für den faschistischen Staat ist. Da gab es eine ganze Reihe Theoretiker, also Karl Schmitt gehört da durchaus rein, Edgar Julius Jung und so weiter. Also wir reden ganz banal, jetzt wirklich ganz furchtbar banal, erstmal auch über ein antidemokratisches, autoritäres Herrschaftsgefüge. So in der Vorstellung dieser Leute war das eine Präsidialdiktatur, die natürlich überparteilich funktionieren sollte. Also es geht da, da kann ich fast jetzt schon Verfassungsschutzbericht spielen, weil es geht da wirklich auch um Angriffe, die auch gegen die bürgerliche Demokratie zielen. Das wird meines Erachtens, auch wenn sie versuchen, es zu kaschieren, in den Kreisen vom Institut für Staatspolitik und hier Junge Freiheit und so weiter, in diesen neurechten Kreisen durchaus fortgesetzt. Also und das sieht man auch sehr stark an diesen ewigen Bezügen, die vor allem in den geschichtspolitischen Texten dann wiederkommen, wo Reich und Preußentum, die ja nun nicht gerade demokratisch aufgeladene Begriffe waren, immer sehr stark im Zentrum stehen. Also so insofern denke ich da ein relativ plattes, autoritäres Staatsgefüge. Dass es natürlich noch ganz andere, wesentlich subtilere Formen von Herrschaft gibt, würde ich dir überhaupt nicht widersprechen. Aber in diesem Diskurs geht es um die Bewegung, das Metapolitische, den Mythos wieder reinzuholen, um etwas zu haben, was jenseits jeder Verhandlung steht.
Das kann jetzt vielleicht auch das Volk sein.
Ja, das ist aber sehr abstrakt. Und das Volk geht dann in diesen Gedanken tatsächlich eher nochmal in einem Staat auf oder in einem Staatsbürgerbegriff. Musste ich jetzt dran denken, vor einigen Tagen, ich lese das ja in der Jungen Freiheit, einen Artikel, dass die deutsche Burschenschaft einen neuen Mitgliedsstatus, also neue Regeln für Mitglieder eingeführt hat und sie jetzt sozusagen so einen Deutschblütigkeitsnachweis verlangen. Also deutsche Staatsbürgerschaft alleine reicht nicht. Da fließen im Staatsbürgergedanken, wenn er biologisch aufgeladen wird, wenn er mit so einem Blutsbegriff aufgeladen wird, fließen sozusagen die Institution des Staates und die Institution des Volkes einfach zusammen. So, das ist in dieser Tradition einfach gegeben. Ne? Das ist das eine. Das andere, das ist die erste Hälfte der Frage, ich habe mir keine Notizen gemacht, Reich und du hast sie auch vergessen?
Also ich würde dich bitten, metahistorisches und religiöses Denken nochmal genauer gegeneinander abzugrenzen. Und die erste Frage war die nach dem Gewicht sozusagen. Also das, da kann man nicht auch schwulenfeindlich sein und sozusagen Geschichte vergessen, ohne dass man jetzt im engeren Sinn sich auf religiöse Konzepte berufen muss, aber dass man das sozusagen machen kann mit in meinem Verständnis eben auch metahistorischen Konzepten, wie zum Beispiel die Fortschrittsglauben oder so, wäre halt noch meine Frage.
Das lässt sich auf jeden Fall machen. Also man kann viele Arten der Boniertheit ausleben. Aber ich denke, dass ab einem bestimmten Punkt ein metahistorischer Bezug reinkommt. Also du kannst sagen, ich bin schwulenfeindlich, weil ich der letzte Macho bin. Wenn ich da dann aber schlicht und ergreifend weiterbohre, komme ich irgendwann doch an bestimmte Archetypen. Also an bestimmte feste Vorstellungen von Geschlechtlichkeit, von Sexualität, von Männlichkeit, Weiblichkeit und so weiter. Und wenn ich dann ideengeschichtlich noch oder geistesgeschichtlich noch weiter bohre, dann lande ich dann doch sehr schnell in einer bestimmten kulturell-religiösen Tradition. Und ich glaube, das funktioniert in allen Kulturen so. Also ich nehme mal an, dass das im Islam nicht anders, im Hinduismus, im Judentum, im Christentum, wie sie alle heißen. Anscheinend ist die Religion gerade, was Geschlechterrollen angeht, äußerst starr. Und zu dieser Abgrenzung von Religion und Metapolitik, das würde ich so fassen wollen, dass ich die Religion geistesgeschichtlich als die Quelle der Metapolitik sehe. Und die Metapolitik ist natürlich einer der ersten Säkularisierungsschritte. Wir haben aber die gesamte Moderne ist ja ein merkwürdiger Prozess, dass der Mythos verdrängt wird und immer wieder durch die Hintertür reinkommt. Immer wieder, immer wieder. Ich stand vorhin vor diesem Gebäude, das ich hier ganz großartig finde, eurer Universität. Mir fiel ein, ich habe eine lange Diskussion gehabt, es ist leider nie ein Text draus geworden. Wo ist denn der Mythos in so einem Gebäude geblieben? Natürlich hat auch die Moderne ihren Mythos entwickelt. Das finde ich dann das Hochspannende an Leuten wie, deswegen halte ich mich da ja auch immer seitenweise auf, also Leute wie Ernst Jünger, Möller van den Broek, die das ausformulieren. Die sagen, also bei Möller van den Broek sind die Luftschiffe, also in der Kaiserzeit, die Luftschiffe sind für ihn ein Monument des Mythos. Oder das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig, ja, und das ist ein moderner Stahlbetonbau, der also nach ganz modernen ingenieurtechnischen Kriterien gebaut wurde. Das ist für ihn aber auch schon alles Mythos. Also insofern haben wir natürlich dieses immer wiederkehrende, was auch in der kritischen Theorie ein Leitthema ist, dieses immer wiederkehrende mythologische Moment. Insofern kann ich Meta-Historie und Metapolitik schwer vom Religiösen abtrennen, weil sie immer die Spur des Religiösen in sich tragen. Ich frage mich aber im Moment, ob nicht diese differenzierten, versteckten Mythen tatsächlich abgelöst werden durch, dadurch, dass eine politische Religiosität wieder durch die Vordertür kommt und man sich vielleicht wieder danach sehnen wird, nach den schönen intellektuellen Diskursen, wo man dann doch den Mythos nochmal raus analysiert hat und man hat ihn aber wirklich suchen müssen in der Moderne, weil ich glaube, ich fürchte, das wird nicht mehr allzu lange notwendig sein, weil eben die religiösen Bezüge auch immer wieder stärker werden.
Ich würde sagen, was Sie Metapolitik nennen, das hat ja Adorno Ursprungsphilosophie genannt.
Bitte?
Ursprungsphilosophie.
Ja.
Und die kritische Theorie hat ja immer beide Aufgaben, sowohl also die instrumentelle Vernunft als auch den Mythos, also die Ursprungsphilosophie, zu kritisieren. Und beide sind ja zwei Hälften eines im Ganzen falsch.
Ich verwende den Begriff der Metapolitik, weil er für die von mir untersuchte Strömung der deutschen Rechten ein Leitbegriff ist. Ja. Also das wissen Sie ja,
das mit Benoit. Ja, natürlich. Benoit wieder in den 80er Jahren.
Ja, aber nicht nur. Also Benoit, und das ist ja auch, man hat dann immer gesagt, Benoit hat das gemacht, weil er Gramsci gelesen hat und sozusagen das vorpolitische Feld. Und dann schauen wir bei Möller van den Broek, ist das lange vor Gramsci schon entwickelt. Also... ich mache jetzt noch einen Werbeblock.
Mein eigentliches Interesse war eine andere Frage. Etwas habe ich bei Ihnen vermisst, die Querfront, Hinweise auf die Querfront. Sie sprechen nur von der neuen Rechten, aber wenn Sie mal in der Linken nachlesen, zum Beispiel bei Barrow, Logik der Rettung, da finden Sie ja alle diese Gedanken genauso. Und dann geht Ihnen vielleicht auf, warum es in der deutschen Linken so einen starken und heftigen Antisemitismus gibt. Ja? Sie finden jeden dieser Gedanken, hat Barrow aufgearbeitet und hat das also mit Marx irgendwie, was völlig inkonsistent ist, aber hat da also eine Ideologie verbraten, sozusagen, wo das völkische Denken, der Reichsgedanke, die Logik der Rettung, Karl Marx als Erlöser, als neuer Heiland und das neue Reich, das marxistische Reich entsteht. Das finden Sie alles auf der Linken genauso.
Horst Mahler.
Wenn Sie bei den Grünen finden, hier, da geht es über die Schiene Psycho, ja, Psychotherapie. Franz Hahn,
das ist aber lange her.
Sigi Jung, Archetypenlehre, ist ein ganz großes Thema gewesen in den 80er Jahren. Und über diese Schiene ist ganz viel von diesem konservativen Denken in diese links-grüne Bewegung reingekommen. Sie finden dieselben Denkfiguren, ich habe darüber ein Buch geschrieben, in den 90er Jahren, finden Sie da auch. Franz Hahn galt mal als Link, heute links. Heute weiß man, dass das nicht ist. Und ich glaube, wenn man das Thema so abhandelt, als gäbe es da eine Rechte, von der sich eine Linke sozusagen in Deutschland entschieden trennt, und diese Linke wüsste eigentlich, wodurch sie sich von dieser Rechten unterscheidet, dann ist das falsch. Das gibt es heute in Deutschland nicht mehr. Sie finden, wie gesagt, diese Denkfiguren in einem etwas anderen Jargon. Das kann sogar der Adorno-Jargon sein. Da kann man sogar von Nicht-Identität sprechen, meint aber die kollektive Nicht-Identität, die andere Kultur.
Ja.
Was ganz anderes ist.
Also, Gott, wir haben.
Kannst du sagen, im linken Jargon auch?
Wir haben bestimmte Spuren, auch in der Arbeiterbewegung natürlich. Also wenn wir daran denken, dass 1905 die russischen Demonstranten mit Ikonen sozusagen aufgetreten sind und diese Ikonografie jetzt gerade in der sowjetischen Geschichte dann nahtlos in die Präsentation der Parteigrößen überging. Also das ist ja eine bestimmte Bildsprache, die aus der Ostkirche auch kommt. Auf jeden Fall denken wir an Walter Benjamins Satz über die protestantische Werkmoral, die dann ihre Auferstehung in der Arbeiterbewegung feiert. Das ist ja alles bekannt. Also das Problem ist, in Ihren Augen hätte ich jetzt noch den Islamismus und noch das. Also ja. Das ist ein Blog-Seminar.
Ja, also. Das mal deutlich zu machen, da gibt es eine Rechte sozusagen im linken Jargon und die ist ganz schön kräftig in Deutschland.
Es gab noch eine weitere Meldung.
Ja, wie würden Sie oder haben Sie eine Definition für das Politische?
Das ist schon einfach der Bereich der direkten Intervention oder der möglichen. Also das hatte ich ja eben in der versuchten Abgrenzung Sarrazins nochmal genannt. Eine Gesellschaft kann sich selbst Objekt sein. Und das ist auch meine feste Überzeugung. So lässt es sich definieren. Und in dem Moment, wo ich sage, die Gesellschaft ist eben nicht selber sich Objekt, sondern sie ist über historischen Größen unterworfen, sie ist eine Schicksalsgemeinschaft und sie kann eigentlich in dieses Schicksal gar nicht eingreifen, dann verlassen wir diesen Bereich des Politischen. Mir fällt das gerade ein, ich habe auf der Hinfahrt für ein anderes Projekt Oswald Spengler gelesen, die Jahre der Entscheidung, hochinteressantes Buch, die Widmung, im Zwang der Welt weben die Nornen, sie können nichts wenden noch wandeln. Richard Wagner, Siegfried, ja, also dieses... Die Nornen weben, sie können nicht wenden und wandeln. Das verlässt eben den Bereich des Politischen. Also, wir können sie ja ganz platt an der Begrifflichkeit, das ist der Versuch, das Gemeinwesen zu organisieren. Daran, also Polis, daran kann man es orientieren. So würde ich das Politische sehen. Und es gab dann natürlich in dieser gesamten Tradition des neuen Nationalismus, also der politische Mensch ist ja ein Artikel von Möller van den Broek, den Versuch, diesen Begriff ins Überpolitische reinzuholen und sozusagen aus dem im Politischen den Auftrag der Erfüllung des ewigen Auftrags zu sehen. War das eine verständliche Antwort?
Ja, das wollte ich eine Frage wissen.
Okay. Also ich glaube, der Schicksalsgedanke ist da schon ziemlich interessant und dem würde ich eben das Politische entgegenstellen. Also es gibt ja dieses berühmte Marx-Zitat, dass die Menschen ihre Geschichte selbst machen, aber natürlich dann die Tradition der toten Geschlechter mit einfließen. Also Marx war nicht so platt wie seine Adepten. Wir haben natürlich einfach das Problem, dass die Geschichte immer am Kreuzungspunkt zwischen, oder die Gesellschaft am Kreuzungspunkt zwischen dem Historischen und dem Machbaren liegt. Also wir haben eben keine außerhistorischen göttlichen Determinanten mehr in der Geschichte, können uns aber trotzdem nicht frei machen letztendlich von Traditionen, in denen wir schon über die Erziehung, Sozialisation und so weiter gefangen sind. Also das ist ein ewiges Austarieren auf jeden Fall. Aber wir sind nicht irgendwelchen Schicksalsgewalten unterworfen. Und das ist ja die Fähigkeit, weswegen ich dann die Aufklärung immer wieder hochhalten würde, aus diesen schicksalshaften Dingen, die eben in diesen Lesarten immer wieder hochgehalten werden, da auch auszubrechen.
Wie würden Sie denn die Nation Europa in dem Zusammenhang? Ist das sowas wie das, könnte daraus ein neues Reichs...
Es gibt die Strömung, ja.
Es gibt ja Konzepte von Reichs.
Es gibt das christliche Abendland, das jetzt wieder beschworen wird.
Ja. Die
Nation
Europa.
Ja. Hast du mal eine Zeitschrift? Ja, es gab eine Zeitschrift, die sich so nannte. Ja. Die gehörte ja aber auch in genau diese neurechte Strömung rein. Und in dem Moment, wo die europäischen Werte eben nicht als Aufklärung, Säkularisierung, Emanzipation und so weiter gesehen werden, die ja von diesem westlichen Europa selber in der Praxis immer wieder auch pervertiert wurden, das ist überhaupt keine Frage. Aber in dem Moment, wo die Bezüge auf das christliche Abendland laufen, haben wir den Mythos wieder fett drin. Das lässt sich nicht bestreiten.
Sonst ist ja etwas riesig, nicht von Europa.
Bitte?
Ist jetzt halt die Organisation von Europa ist ja sehr durchsichtig und etwas autoritär, nicht gerade demokratisch, das republikanisch und so weiter.
Meinen Sie jetzt die Europäische Gemeinschaft, oder? Die Europäische Gemeinschaft. Die würde ich jetzt aber nochmal sehr stark trennen wollen. Die ist natürlich ein bürokratischer Koloss, aber ich würde sie trennen wollen von dieser Ideologie des christlichen Abendlandes und der Nation Europa. Also das glaube ich, die verstehen sich mehr als Vereinigte Staaten von Europa oder so. Ja. Soll ich noch ein bisschen Spengler vorlesen?
Weiß ich nicht. Nein. Ich wollte eigentlich überleiten, wenn es jetzt keinen Redebeitrag, dass es Fragen mehr gibt. Doch.
Ich habe noch eine. Die Veranstaltungshinweise sind zwischendurch eingesprochen. Das waren, glaube ich, 2.13.7. und 4.7. Die hätte ich ja nochmal als kompakten Werbeblock am Ende zum Mitschreiben.
Zum Mitschreiben?
Ja, lies doch mal.
Ja. Einmal am 13., ich fange von hinten an, am 13.7. kommt Stefan Griegert nochmal nach Bielefeld, spricht über Iran im Zusammenhang, also mit Schwerpunkt, soweit ich weiß, und Deutschland und seine europäischen Förderer. Gibt noch keinen Ankündigungstext, aber wird demnächst veröffentlicht. Vermutlich in der Bürgerwache, wenn das nicht klappt, wie an der Universität. Dann gibt es das Bündnis, was diesen sogenannten Roten Montag organisiert, aus verschiedenen Gruppen. Und das, dieser Rote Montag, der einmal am ersten Montag jeden Monat stattfinden wird, ab Juli, ist der 4.7. Und da zeigt die gewerkschaftsnahe Hochschulgruppe AFA, Alles für Alle, einen Film über die italienische Arbeiterinnenbewegung in den 60er Jahren. Ja, und auch dazu gibt es, wenn man auf die Homepage der Assoziation Kritik, da wird demnächst bestimmt ein Hinweis auf diesen Roten Montag stehen und ein Link, weil die haben auch eine eigene Homepage und da wird alles weitere stehen, der Flyer und die Ankündigungen werden erst, soweit ich weiß, Anfang Juli veröffentlicht. Also alles sehr knapp. Anderer Werbeblock wäre natürlich das Buch von Volker Weiß, lässt sich hier auch erwerben. Heute Abend anschließend. Genau. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Werbung machen soll.
15,90 €.
Ja, sonst bedanke ich mich für die rege Teilnahme am Ende noch in Diskussion. Wünsche euch noch einen schönen Abend.
Dankeschön. Ja.